Digital Brainstorming.
Sie hören einen Podcast des Mikrokulturprozent.
Leonard Dobusch, du postulierst ein Recht auf Remix. Worum geht's da genau?
Also uns geht es darum in unserer Initiative, dass wir sagen, durch digitale Technologien und Internet haben mehr Menschen als jemals zuvor die Möglichkeit, auf Basis bestehender Werke neue Werke zu erschaffen. Das kann manchmal sehr aufwendig sein, manchmal auch nur sehr kurz und bündig und knackig, aber wenn die Leute das machen, dann bewegen sie sich damit heutzutage außerhalb des Urheberrechts. Und das ist mit Einschränkungen verbunden. Das führt dazu, dass eigentlich ganz viele Werke gar nicht erst entstehen, die spannend wären. Und wir sind eigentlich der Meinung, in der digitalen Gesellschaft ist ein Recht auf Remix eigentlich auch etwas, was notwendig ist für Meinungsausdrucks- und Kunst- und Kulturfreiheit.
Jetzt tönt das doch recht theoretisch, eben Recht auf Remix. Du sprichst von Werken, die nicht entstehen können. Aber was ist genau damit gemeint? Oder anders gesagt, wer kann kein Werk machen, weil es eben nicht erlaubt ist?
Also es ist so, wir sprechen von Remix dann, wenn in einem neuen Werk das alte noch als solches erkennbar ist. Ja, das heißt also, wenn ich ein Musikstück habe und dann ist ein Sample von einem anderen Musikstück, das auch erkennbar ist, von einem anderen Musikstück genommen, dann darf ich das nicht einfach nehmen und wieder publizieren, weil ich muss dafür die Rechte klären. Das hört sich jetzt aber einfacher an, als es in der Realität ist, weil das Problem ist, auch an einem einfachen Musikstück ganz viele Leute Rechte haben. Das heißt, das überhaupt zu klären ist oftmals sehr mühsam und auch kostspielig, was dazu führt, dass zum Beispiel viele Leute im Bereich des Hip-Hop, wo ganz viel gesampelt wird, entweder nur Samples des eigenen Labels verwenden oder irgendwelche ganz obskuren, exotischen Samples nutzen oder hoffen, einfach nicht erwischt zu werden, was aber spätestens dann, wenn etwas irgendwie erfolgreich ist, sicher nicht passiert.
Man kann ja auch die Samples so verändern, dass man es nicht mehr erkennen kann.
Das ist auch etwas, was Leute tun, dass sie versuchen, das jetzt sehr stark zu verfremden und dann halt auch damit durchzukommen. Ja, das ist auch Praxis, da wird dann nicht gern darüber geredet. Einige Interviews mit Hip-Hop-Künstlern haben wir nur bekommen, weil wir versprochen haben, dass wir ihre Namen nicht sagen, weil sie Angst hatten, dass dann die Leute vielleicht genauer ihre Platten durchhören und so. Aber man kann schon heute sehen, es gibt... Der Hip-Hop zum Beispiel, Hip-Hop-Musik hat sich schon verändert seit der Blütezeit. Es wird weniger gesampelt. Ja. Hip-Hop hat in den Anfängen gerade ausgemacht, dass die Leute die aktuellste Musik genommen haben und die gesampelt haben und die geremixed haben und daraus neue Werke erschafft haben. Und das ist etwas, was heute einfach nicht mehr passiert, weil die Rechteklärung zu kompliziert ist und einfach nicht passiert. Und es gibt zum Beispiel ein Album der Beastie Boys, die haben da 200 Samples verwendet, ja, das würde heute Millionen kosten, die Rechte zu klären, das würde heute einfach nicht mehr entstehen oder es entsteht nicht mehr. Und da finden wir eigentlich, obwohl es leichter als jemals wäre, solche Werke zu erstellen. Und das ist schade und das beschränkt eigentlich die künstlerische Freiheit und eigentlich unser gesamtes kulturelles Erleben ein.
Wie sieht es außerhalb dieser Hip-Hop-Kultur aus? Gibt auch einen Bereich der bildenden Kunst beispielsweise, der Bereich der Literatur und so weiter.
Also wir haben ein Buch veröffentlicht, das heißt Generation Remix zwischen Popkultur und Kunst. Und wir finden, genau darin spielt sich das ab. Es gibt Remix in der Kunst, also wirklich in der Avantgarde gab es das auch schon früher, wenn es um Collagen geht, wenn es um Appropriation Art geht und solche Bereiche. Da kann man sagen, dadurch, dass sich das nur in Museen und in ganz kleinen Zirkeln abspielt, wird das halt toleriert. Ja? Und dann gibt's aber einen stetig wachsenden Bereich der Popkultur, wenn man so will, im weitesten Sinne, wo es bis dahin geht, dass auf YouTube Kids irgendwelche Filmschnipsel nehmen, die neu vertonen. Und einer meiner Lieblings neuen Kulturgenres, die da eigentlich entstanden sind, ist nennt sich Misheard Lyrics, also falsch verstandene Worte oder falsch verstandene Texte von Musikstücken. Da gibt es zum Beispiel dann Leute, die nehmen Tarkan, den türkischen Sänger, und tun so, als würde er Deutsch singen. Und diesen deutschen Text, den es natürlich nicht gibt, der auch eigentlich irgendwie nicht unbedingt sinnvoll ist, zu dem basteln sie dann ein Video. Das heißt, sie machen Bilder zum deutsch verstandenen Tarkan-Musikstück und das laden sie wieder hoch auf YouTube. Funktioniert natürlich nur, wenn sie dazu das Tarkan-Musikstück im Hintergrund spielen lassen. Ist aber illegal. Sie haben die Rechte natürlich nicht geklärt, sie würden sie auch nicht bekommen. Ist aber spannend, ist kreativ, ist aktivierend. Die Leute sind wirklich tätig, kreativ, künstlerisch tätig. Und wir finden, dass das eigentlich erlaubt sein sollte und dass das sich auch außerhalb von YouTube abspielen können sollte. Weil derzeit ist es so, dass sich solche Remix-Kunst dann wirklich nur auf YouTube abspielt, wo es halt keine Abmahnung droht.
Weil da ja auch Lizenzen bezahlt werden.
Weil es da sowas gibt wie Content-ID. Ja. Wir sind übrigens nicht dagegen, dass für diese Remixes, wenn das kommerziell verwendet wird, auch bezahlt wird. Unser Vorbild ist da das, was es heute schon gibt im Bereich des Covers. Es gibt Coverversionen, die sind legal, obwohl die teilweise auch sehr stark entfremdet sind. Also in Deutschland das erfolgreichste Coveralbum ist derzeit Heino, der zum Beispiel Stücke von Rammstein nachsingt. Ja? Also das ist natürlich meiner Meinung nach ein Remix, weil wenn Heino Rammstein singt, hat das mit Rammstein nichts mehr zu tun. Weil er aber denselben Text singt und die Töne nicht verändert in ihrer Reihenfolge, kann er es als Coverversion sogar verkaufen. Und ich kann diese Heino-CD, die meistverkaufte Download-CD Deutschlands.
Und er bezahlt aber die Rechte.
Genau, aber Rammstein. In Wirklichkeit, alle wenn man jetzt Heino mag, profitieren alle davon. Das heißt, die Leute, die man kann es sich anhören, man kann es kaufen, die Rechteinhaber der Songs, die er verwendet, bekommen was und Heino bekommt auch was. Und alle sind glücklich. Und wir würden uns sowas Ähnliches eigentlich auch für Remixes wünschen, dass wir sagen, es gibt einen Remix-Tarif bei den Verwertungsgesellschaften. Da melde ich an Remix. Das kann natürlich nicht so groß sein wie bei einer Coverversion. Aber dann kann ich meinen Remix auch zum Beispiel bei iTunes zum Verkauf anbieten, wenn ich das bezahle. Aber eben nicht umständlich Rechte klären, sondern ich gehe zur Verwertungsgesellschaft und sage, ich will einen Remix machen, ich bezahle da meine Gebühr dafür, ihr bekommt anteilig so und so viel vom Umsatz.
Das heißt, ihr seid keine Fundamentalisten in Bezug auf Copyright in der digitalen Welt. Ihr wollt das nicht abschaffen, weil es ja eben eh nicht mehr beachtet wird.
Nein, wir wollen eigentlich vor allem nur an den Stellschrauben des Urheberrechts, den Schranken und Ausnahmeregelungen ein wenig drehen, weil derzeit ist es so, vieles, was im Internet passiert, ist illegal. Oder man könnte sagen, Facebook, YouTube sind ständige Rechtsverletzungen. Und wir finden, wenn man da in den Ausnahmeregelungen etwas einführt, was sowas wie Remix, wenn es nicht kommerziell ist, erlaubt und wenn es kommerziell wäre, dann über Verwertungsgesellschaften vergütet, würde quasi jetzt nicht das Urheberrecht aushebeln, würde nicht bedeuten, dass irgendwie die Künstlerinnen und Künstler kein Geld mehr verdienen können. Im Gegenteil. Die Künstlerinnen und Künstler, die Remixes machen, könnten erstmals überhaupt Geld mit ihren Werken verdienen. Also es gibt Mashup-Künstler, die machen neue Songs aus ganz vielen aktuellen Werken. Die können die nicht verkaufen, weil sie die Rechte nicht geklärt kriegen. Warum sollen nicht beide daran verdienen? Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Und gleichzeitig können die Fans dann die Songs kaufen. Das können sie derzeit gar nicht, weil es nicht legal möglich ist, diese Mashups irgendwo zugänglich zu machen.
Viele Künstler beklagen sich ja auch über den Zerfall der Geschäftsmodelle und beklagen sich darüber, dass auch keine wirklich neuen Geschäftsmodelle in Sicht sind. Wie ist dann die Position der Künstler, die jetzt vielleicht nicht ausschließlich Remix machen? So wie ich das wahrnehme, sagen ja sehr viele, gerade Musiker, sagen, wir brauchen eben diesen Schutz, weil sonst stehen wir eigentlich ganz nackt da.
Also wir haben mit ganz vielen Kunstschaffenden auch gesprochen im Rahmen unserer Initiative und natürlich die selbst Remixes machen, die sehen stark auch die Probleme, die sie haben. Man muss auch sagen, viele Kunstschaffende heute wollen ja quasi Dinge wiederverwerten und stoßen da an Grenzen. Natürlich gibt es aber auch Skeptiker, die sagen, naja, ich will aber nicht, dass jeder alles mit meinen Werken machen kann. Und da sagen wir halt, naja, es gibt ja Grenzen. Also ein beliebtes Argument ist, ich will nicht, dass Nazis meine Werke verwenden. Ja, aber wenn sie Nazis Werke verwenden in einem Kontext von Verhetzung und so weiter, ist das heute schon verboten. Das wäre auch in Zukunft nicht erlaubt. Umgekehrt ist es so, dass wenn Nazis eine Party machen und die Verwertungsgesellschaftsgebühren bezahlen, können sie dort heute schon alle Musik spielen, die sie wollen. Ja. Also das heißt, da glauben wir, sind viele unbegründete Ängste eigentlich da. Und was jetzt die Verdienstmöglichkeiten betrifft, glauben wir, das wäre eher neue Möglichkeiten für Verdienst, wo eben derzeit Remix Kunst und Kultur produziert wird, aber eben gerade nicht monetarisiert werden kann, weil es keinen rechtlichen Rahmen dafür gibt.
Die Initiative, wie soll das ablaufen? Ist es eine Art von Lobbying, die ihr betreibt, oder geht das auch darüber hinaus? Also habt ihr konkrete Ideen, konkrete Vorstöße, wie man das eben ändern könnte?
Also wir haben grundsätzlich spielt sich das Urheberrecht auf zwei Ebenen ab. Einerseits vor allem auf der europäisch-internationalen Ebene und andererseits auf der nationalstaatlichen Ebene. Wir haben uns in beiden Bereichen Ideen überlegt, wo man in Richtung eines Recht auf Remix gehen könnte. Auf nationaler Ebene glauben wir, dass sich ziemlich viel mit einer Änderung von Zitatregelungen schon alleine beheben ließe. Weil derzeit ist es so, Zitatrecht ist ganz eng gefasst. Nur wenn es eine Belegfunktion hat und wenn es wirklich dazu dient, ein Argument zu machen, darf ich zitieren. Und
also in der Schweiz ist das auch ganz stark auf den wissenschaftlichen Kontext eigentlich gemünzt. Und wenn das dann in der Populärmusik benutzt wurde, wäre das wahrscheinlich außerhalb dieser Vorstellungen.
Genau, also wir würden sagen, das Zitatrecht muss flexibilisiert werden und einfach, so, wenn man nur kleine Teile von Werken verwendet, dann sollte das einfach unter das Zitatrecht fallen und erlaubt sein. Wenn es um größere Teile geht, dann wäre das nicht so einfach. Da müsste man sich überlegen, ob man so im Bereich der freien Benutzung, aber das wird sehr technisch, könnte man da vielleicht auch auf nationalstaatlicher Ebene etwas tun, aber eigentlich, wo sich wirklich etwas voranbringen ließe, wäre auf Ebene der Europäischen Union. Dort ist es so, dass das Recht, also das europäische Urheberrecht, wurde harmonisiert Ende der 90er Jahre. Also wirklich bevor das Internet so richtig losging. Ja. Und dementsprechend realitätsfern ist es eigentlich auch. Es steht derzeit gerade eine Evaluation dieser damaligen EU-Urheberrechtslinie an. Es gab gerade eine EU-Konsultation zu diesem Thema. Und hat auch ergeben, dass gerade die Nutzerinnen und Nutzer sehr unzufrieden damit sind, wie das Urheberrecht ausgestaltet ist. Und wir würden uns halt wünschen, dass man da, wenn das jetzt wirklich dran gegangen wird, das Ganze zu überarbeiten, dass da dann der Katalog an Schranken und Ausnahmen überarbeitet wird und dass da so eine Remix-Schranke eingeführt wird.
Ihr habt eine recht umfangreiche Webseite. Vielleicht kannst du noch die Adresse dieser Webseite auch sagen.
Ja, also die Initiative findet man unter rechtaufremix.org. Wir haben auch eine englische Variante, right2remix.org, weil wir eben sagen, es ist ein europäisches Thema. Und außerdem haben wir seit ein paar Monaten ein digitales Remix-Museum, wo wir eben auch zeigen wollen, dass Remix-Kunst nicht irgendwie minderwertige Kunst ist, sondern Remix-Kunst genauso Kunst ist wie andere Kunst und Kultur. Das ist unter museum.rechtaufremix.org.
Und was ist da zu sehen auf diesem auf dieser Webseite?
Also auf der einen Seite, auf der Seite der Initiative, erklären wir genau, was wir uns vorstellen. Haben wir eine FAQ, dass man die häufigsten Fragen. Im Remix-Museum haben wir verschiedene Sammlungen, weil wir eben da genau diese Breite von Remix-Kunst und Kultur zwischen Popkultur und Kunst zeigen möchten. Also wir zeigen einerseits Remix im Bereich visueller Medienkunst und da wirklich auch so Avantgarde-Werke, ältere Kunstwerke wirklich aus der High Art, wie sie im Museum hängen. Andererseits haben wir aber auch zum Beispiel eine Sammlung zu Memes. Also Dirk van Gehlen nennt das die digitale demokratische Variante der Karikatur, wo einfach wirklich kollaborativ hunderttausende Menschen immer wieder ein Motiv variieren. Also bekannteste Beispiele sind Harlem Shake und ich würde sagen, was jetzt alle gerade kennen, die Ice Bucket Challenge ist eigentlich auch so eine Art Meme und eigentlich auch so eine Art Remix, weil man nimmt, man die Leute das für sich aneignen und die eigene Ice Bucket Challenge Version basteln aus dem. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch eine Sammlung zu Remix vor Gericht. Da stellen wir historische Fälle vor, wo Remix quasi vor Gericht verhandelt wurde und was da die Probleme waren und warum das schwierig ist.
Also eine richtig breite Materialsammlung, die, so wie das tönt, auch Spaß macht.
So auf jeden Fall, wir haben das, das Schöne an einer Online-Version ist halt, wir haben da natürlich YouTube-Videos, dass man wirklich diese, oder auch andere Bilder, man kann das halt wirklich auch erleben, man kann die zum Beispiel bei Remix vor Gericht kann man sich auch die Songs, um die da vor Gericht gestritten wurde, im Remix-Museum anhören und so weiter.
Leonard Dobusch, das Recht auf Remix, eine neue Kampagne, die im Netz ist und die es eben auch aufs Buch gibt. Herzlichen Dank und viel Erfolg mit der Kampagne.
Dankeschön.